Hallo, ich bin Gabriel Clemens, ihr hört den Checkout Darts Podcast.
Folge 33 von Checkout, der Darts Podcast, anders als geplant, zunächst weiter im Zwei-Wochen-Rhythmus zu bleiben, habe ich mir jetzt gedacht, melde ich mich schon nach einer Woche wieder, denn es gibt allerhand Gesprächsstoff, den die PDC bietet und die möchte ich, mein Name ist Kevin Schulte, mit Christian Rüdiger besprechen. Grüß dich Christian, hi.
Hallo Kevin, ich freue mich wieder da zu sein.
Genau, du bist ja schon alter Bekannter, von daher brauche ich dich nicht mehr einleiten, wir können direkt in die Vollen gehen. Wir nehmen auf am Sonntagabend direkt nach Ende des Players Championship Events Nummer 26 in Barnsley, dem fünftletzten des Jahres auch schon. Bevor wir das Wochenende diskutieren, ganz kurz noch der Reminder, wie immer, Checkout gibt es auf den gängigen Podcast-Abspielplattformen wie Apple Podcast, wie Spotify und auch auf meinsportpodcast.de. So, und jetzt ran an die Darts. Die wichtigste Erkenntnis des Wochenendes. Max Hopp ist das zweite Jahr in Folge für den World Grand Prix in Dublin im Oktober qualifiziert. Leider hat es mit einem zweiten Deutschen, sprich Gabriel Clemens, nicht ganz gereicht. Der ist ja mit einer kleinen Hypothek in das letzte Wochenende gegangen, hat die Sensation dann nicht mehr schaffen können. Mervyn King und Dimitri Vandenberg haben sich die letzten Tickets gesichert. Christian, wie würdest du dieses Race to Dublin bilanzieren? Am Ende Gaga, wie schon beim Matchplay, sehr knapp gescheitert als 17. in der Pro Tour Order of Merit. Ist es am Ende dann doch ja die ein oder andere Erstrundenniederlage zu viel gewesen oder wie fällt dein Fazit aus Sicht von Gabriel Clemens?
Ich finde, mit Gaga sollte man grundsätzlich erstmal nicht zu kritisch umgehen. Ich finde, er hat eine tolle Entwicklung genommen, seitdem er sich die Tourcard sichern konnte und ist jetzt ja auch seit kurzem die neue deutsche Nummer 2 gewesen. Und du hast es schon angesprochen, also wenn man bei ihm wirklich einen Kritikpunkt suchen sollte oder auch suchen muss, dann ist das ganz klar, dass er es geschafft hat, sich für etliche European Tour Events in diesem Jahr zu qualifizieren und dann auch manchmal ein bisschen Lospech hatte, als er in Saarbrücken in seinem Heimspiel, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, gegen Raymond van Barneveld gespielt hat. Es gibt gemütlichere Auftaktlose, wenn du dich dann für so ein Event qualifizierst. Und bei manchen European Tour Events, wo er sich dann in diesem Jahr qualifiziert hat, habe ich mir wirklich gedacht, da ist er wirklich Favorit. Und dann hat er es nicht zu Ende gebracht, diese Partie zu gewinnen, was für ihn sehr enttäuschend war, aber was vor allem auch ein bisschen gezeigt hat, da fehlt noch dieser letzte Schritt, weil er ist da meiner Meinung nach auch in diese Partien als Favorit hineingegangen und konnte dann ja das Match schlussendlich nicht gewinnen. Und das sind dann auch erste, zweite Runde, das sind dann auch 1.000 Pfund beziehungsweise 1.000 Euro dann, wenn wir es bei der PDC, bei der European Tour dann nehmen, die dir dann fehlen. Und die summieren sich dann bei Gaga und das war dann auch am Ende meiner Meinung nach der Schlussstrich, warum er es nicht geschafft hat, sich dann für den Grand Prix zu qualifizieren und dann wirklich nur auf Platz 17 in der Rangliste gelandet ist. Also es waren wirklich 2-3 Auftaktniederlagen zu viel für ihn dabei. Aber ansonsten, die Entwicklung geht für mich absolut in die richtige Richtung.
Ich denke auch, da sprichst du was Wichtiges an, die Entwicklung. Die ist ja, die geht ja wirklich kontinuierlich nach oben. Erstes PDC-Jahr, letztes Jahr dort, ich sag mal, gut angekommen, die ersten Ergebnisse erzielt. Dieses Jahr jetzt deutlich, ganz klar in die Top 64 gespielt, eben jetzt sogar noch zur deutschen Nummer 2 geworden kürzlich. Dann muss man letztendlich, und da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal grundsätzlich zu, muss man auch das Qualifikationssystem zu Rate ziehen, was eben schon durchaus ein Brett ist für einen Spieler wie Gabriel Clemens, selbst für einen Max Hopp. Also Gaga hat sich jetzt, glaube ich, für 5 der 13 Events qualifizieren können. Und das ist dann natürlich für die European Tour Order of Merit, die du auch schon angerissen hast, ist wichtig. Aber eben natürlich auch für Dublin, weil so eine Quali bringt dir einfach dann schon mal 1.000 sichere, dann hast du in der ersten Runde eigentlich immer die Möglichkeit, noch eine Runde weiterzukommen, dann hast du schon 2.000. Dafür musst du ja bei einem Players Championship Event ja ins Viertelfinale kommen, um da 2.250 zu machen. Und deswegen, ich finde, man sieht es auch ganz schön, dass natürlich in dem Race to Dublin schon Spieler dabei sind, die, ich sag mal, konstant die Quali geschafft haben, die dann auch mal so ein paar Viertelfinals gespielt haben, die da weit vorne mit dabei sind. Ich will jetzt gar nicht über Durant und Hughes, der sogar ein Event gewonnen hat, sprechen, aber die Ricky Evans, Chris Dobie, die alle mal weit gekommen sind und das ist halt ausgeblieben bei Clemens. Also das, ich denke, grundsätzlich hat er ja schon eine gewisse Konstanz auch in den Averages gezeigt, gerade bei den Players Championship Events. Klar, dann ein paar Erstrunden-Niederlagen, aber die hatten andere auch, denke ich. Das ist so meine Einschätzung zu ihm.
Es fehlt so meiner Meinung nach dieser große Ausreißer mal nach oben, wie wir es in diesem Jahr oft gesehen haben, mal bei den Players Championship Turnieren. Da taucht auf einmal Brandon Dolan im Finale auf, gewinnt das Ding. Harry Ward ist dann mal ganz weit vorne mit dabei. Und was vielleicht so meine These noch ein kleines bisschen ist, dass Gaga hier und da ein falsches Timing hatte, was wirklich mal diesen Ausreißer nach oben betrifft, denn er hatte den ja gehabt in der World Series, als er da im Finale stand gegen Peter Wright. Nur das ist halt ein Event, das ist ein Showturnier und das zählt halt nirgendwo mit rein. Und von daher ist das ein schickes Preisgeld gewesen, ist das auch ein schicker kleiner Pokal und eine schöne Errungenschaft, die er sich da reinstellen konnte. Aber genau, das ist, wir kommen da wirklich auf einen Nenner. Es ist so dieser große Ausreißer mal auf der European Tour oder auf der Pro Tour, der ihn mal wirklich ganz weit dann nach vorne bringen kann. Denn gewinnst du das eine Ding 10.000 Pfund, da brauchen wir dann nicht drüber reden, wenn er mal wirklich in einem Finale gestanden hätte oder mal dann auch wirklich so ein Ding gewinnt, ist er plötzlich ganz weit vorne und braucht sich dann eigentlich über die Qualifikation überhaupt keine Gedanken mehr zu machen, weil er ist ein toller Spieler. Ich habe auch an diesem Wochenende wieder in die Averages mit reingeschaut, da war konstant über 90 drin, auch über 95. Also das ist schon wirklich ein sehr gutes Niveau, was Gaga spielt. Und ich glaube, da braucht sich keiner Sorgen zu machen oder irgendwie übermäßig Kritik zu äußern. Der wird sich noch in den nächsten Jahren steigern.
Ich bin auch davon überzeugt. Ich mache die Rechnung mal auf. Erstes Jahr Ankommen in der PDC, das hat sehr gut funktioniert. Zweites Jahr sich ranpirschen und drittes Jahr dann auch die Major-Qualifikation schaffen. Das ist so meine These, wie es laufen könnte und vielleicht auch laufen wird, denn er hat die Spielstärke und man darf jetzt auch auf dieses Jahr jetzt nicht zu schwarz malen. Er hat ein Pro-Tour-Finale gespielt, er hat World Series-Finale gespielt, ist dadurch sehr wahrscheinlich dann auch bei den World Series Finals am Start. Er ist in der Players Championship Order of Merit relativ weit oben, wird also da in Minehead auch noch dabei sein. Also das Jahr bietet ja noch das ein oder andere Event, um dann ja sich auch in die richtige Form für die WM zu bringen, dass es dann da vielleicht auch das ein oder andere Ründchen weitergeht wie im Vorjahr. Ich denke, da können wir uns alle drauf freuen. Dimitri Vandenberg und Mervyn King, die hatte ich als die Nutznießer von Clemens ja nicht mehr Run, den es eben nicht mehr gegeben hat, die habe ich eben schon kurz angeführt. Die haben sich ja auf den letzten Drücker das Ticket oder die Tickets für Dublin gesichert für den World Grand Prix. Dazu über die Pro Tour dabei, ganz schnell im Schnelldurchlauf Ratajski, Durant, Vatimena, Hughes, De Swaan, Evans, Beaton, Dobie, Bunting, Brown, Noppert, Henderson und Van der Voort und natürlich Max Hopp, sorry. Das ist das gleiche Teilnehmerfeld wie beim World Matchplay, außer Vandenberg statt Darren Webster. Ist, wie ich finde, eine relativ interessante Erkenntnis und zeigt ja, dass die Qualifizierten wirklich ein sehr, sehr konstant starkes Jahr spielen, dass es da auch bei fast keinem so einen wirklichen Leistungsabfall gegeben hat zur Mitte des Jahres. Letztes Jahr gab es da meines Wissens, wenn ich das jetzt richtig durchrecherchiert habe, noch immerhin 4 Wechsel zwischen Matchplay und Grand Prix Teilnehmerfeld. Welche Erkenntnisse ziehst du daraus?
Das ist auf jeden Fall, das Feld auf jeden Fall erstmal deutlich dichter geworden ist in den letzten Jahren. Die Qualität von den Spielern auch aus den hinteren Reihen ist deutlich angestiegen. Was aber auch auffällt, ist, dass diese Spieler aus den hinteren Reihen sich zunächst auch immer wieder schaffen, in die Setzlisten auf der European Tour zu spielen. Ricky Evans war mal ganz kurz drin gewesen in diesem Jahr, Glenn Durant. Der ist jetzt mit drin in der Setzliste. Also es zeigt auf jeden Fall auch, dass die Jungs, dass es die Top-Leute gibt. Und dahinter gibt es dann so eine Garde aus, möchte ich mal nennen, ja, so 20 Spielern. Ich denke mal, das ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig gegriffen. Ich möchte sie jetzt auch nicht alle aufzählen, weil das würde dann wieder so ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengen hier, die wirklich sehr konstant unterwegs sind, die natürlich auch erstmal zum Auftakt scheitern können, wie Dimitri Vandenberg, Mervyn King, Willie O'Connor zähle ich auch mit dazu. Die dann aber trotzdem auf der European Tour, bei der, auf der Pro Tour, bei den Players Championship Turnieren doch immer wieder konstant 2-3 Runden schaffen, sich so natürlich auch mehr Preisgeld einspielen und sich dann natürlich das dann auch in der Summe summiert und sie dann natürlich auch durch ihre Konstanz, weil sie doch häufig respektable Ergebnisse liefern hinter den Big Boys, sich dann auch immer regelmäßig für die großen Turniere qualifizieren können. Also das ist wirklich so eine etwas größere Masse an, ich habe es jetzt 20 Spieler mal zusammengefasst, die wirklich konstant bei den Turnieren zweite, dritte, auch mal vierte, fünfte Runde spielen können und dann auch mal einen Ausreißer nach oben haben und somit sich dann natürlich das Preisgeld summiert und dann natürlich auch immer wieder fast die gleichen, so wie du es natürlich auch gerade erzählt hast, für die großen Turniere qualifizieren.
Ich finde nämlich auch, da ist jetzt unter diesen 16 Proto-Qualifikanten kein Spieler dabei. Wow, krass, das hätte ich jetzt nie erwartet, dass der es in der Zeit schafft, sich da in dieses Ranking zu spielen. Das wäre sicherlich bei einem José de Sousa der Fall gewesen, bei einem Harry Ward mit Abstrichen, vielleicht auch noch beim Gabriel Clemens, wobei der ja letztes Jahr schon sein Potenzial hat andeuten können. Für mich zeigt es nämlich eben, dass es eben, ja, kann man so sagen, so eine Riege aus 20 Spielern gibt, die dann so wirklich so diese 1B-Klasse spielen, die zu schwach sind, in Anführungsstrichen, um, ich sag mal, regelmäßig Viertelfinals bei einem Major zu erreichen, aber die eben die Qualität haben. Sicherlich dann auch gibt es da drin nochmal Ausreißer wie Jamie Hughes oder allen voran Glenn Durant, die auf jeden Fall ja auch Major-Potenzial haben, um da weit zu kommen. Durant hat es beim Matchplay schon bewiesen. Aber das sind eben Spieler, die, da ist keine richtige Überraschung dabei, oder siehst du das grundsätzlich anders?
Nein, ich gebe dir da wirklich vollkommen recht und ich finde auch, dass diese Riege, wenn wir jetzt mal Glenn Durant rausnehmen, dann auch mal so ein bisschen Justin Pipe, Darren Webster, jetzt auch mal so diese ältere Riege ein bisschen beiseite tun, dann auch, dass es da wirklich viel in dieser Riege von den 20 Spielern, die ich da so genannt habe, auch wirklich viele junge Spieler sind, die sehr viel Entwicklungspotenzial haben. Und deswegen überrascht mich das nicht, weil sie sich wirklich in den letzten Jahren gut hervorgetan haben. Dimitri Vandenberg, natürlich der Startschuss war da, die WM natürlich gewesen vor 2 Jahren, als er da das Viertelfinale gegen Rob Cross gespielt hat. Seitdem doppelter Jugendweltmeister, Titel verteidigt. Das sind dann auch wirklich entwicklungsfähige Spieler. Und Willie O'Connor, der jetzt auch ein Players Championship Turnier gewinnen konnte vor einiger Zeit. Das sind jetzt Spieler, die sind nicht unbedingt so alt, die sind teilweise auch noch recht jung für Dartspieler und ich glaube auch, dass die in den nächsten Jahren nicht alle, aber ein paar sehr weit nach vorne preschen werden. Ich habe da neben Dimitri Vandenberg auch einen Harry Ward auf dem Zettel, einen Jeffrey Deswaan. Also das sind dann die Jungs, die sich dann nicht eben nur noch für die Major-Turniere qualifizieren, sondern die dann auch wirklich dieses Potenzial haben, regelmäßig und dauerhaft bei den großen Major-Turnieren ganz weit vorne zu landen und eben dann nicht nur wie ein Jeffrey Deswaan Halbfinale beim World Matchplay vor 2 Jahren zu spielen oder Dimitri Vandenberg Viertelfinale WM, sondern das dann auch wirklich konstanter auf die Palette zu bringen.
Da sind jetzt viele Namen gefallen, die eben ja teils alle dieses Jahr ein Pro-Tour-Finale oder sogar ein Pro-Tour-Event gewonnen haben. An diesem Wochenende muss man sagen, an dem Wochenende der Events 25 und 26 in Barnsley hat es keinen überraschenden Sieger jeweils gegeben. Samstags gewinnt Daryl Gurney das Event. Am Sonntag gewinnt Menzo Suljovic ein wahnsinnig hochklassiges Finale, wie man es selten sieht am Ende von solchen langen Tagen. Gewinnt 8-7 gegen Ian White, der ein Average weit über 100 spielt, der 9 Data wirft, am Ende aber trotzdem 7-8 verliert gegen Mensur. Wenn wir den mal anführen, ist das auch einer, der jetzt nicht nur wegen seiner gerade sehr starken Form, der grundsätzlich ein Spieler ist, den man für den Grand Prix hinsichtlich des Double-In, Double-Out, hinsichtlich des Set-Modus schon auf der Rechnung haben sollte, auch was den Turniersieg betrifft. Wenn wir jetzt da mal ja, den Blick hinauswerfen für das Event, was in 2 Wochen beginnt dann?
Genau, also Menzo habe ich bei so einem Event immer auf dem Zettel, weil ich finde, er ist in den letzten Jahren nochmal unglaublich gereift. Das hat man ja auch gesehen. Die Geschichte brauche ich ja eigentlich auch nicht mehr zu erzählen, was er für Dinger gespielt hat, dieses Wahnsinnsfinale gegen Gary Anderson beim Matchplay. Dann letztes Jahr stand er ja eigentlich schon im Finale vom World Grand Prix und gibt das gegen Peter Wright noch aus der Hand. Ich glaube, das weiß er bis heute nicht, wie er das verloren hat. Aber Mensur ist ein Spieler, der unglaublich gefährlich ist bei diesem Turnier, weil er für mich einer der stärksten Spieler ist, wenn es darum geht, auf die Doppel zu werfen. Und das musst du ja in diesem Modus beim World Grand Prix, musst du das ja zweimal machen. Du musst es machen, um reinzukommen, das hast du ja auch gerade erklärt. Und natürlich dann, wie wir es kennen, um das Leck zu checken. Und da sehe ich Mensur wirklich sehr weit vorne, weil er auch einer ist, der wirklich konstant mit seinen ersten drei Darts immer wieder in dieses Leck reinkommen kann. Er hat mit der Doppel 14 sein Lieblingsdoppel, von dem er ein bisschen weggegangen ist. Er hat die Doppel 16. Er hat meiner Meinung nach viele starke Doppel und ein Spieler, der ein großes Gesamtpaket hat. Er hat ein gutes Scoring mittlerweile auch. Er kann hohe Averages spielen. An diesem Wochenende auch ein 112er gespielt bei den Players Championship Events. Und natürlich auch diese starke Doppelquote. Und das ist eben dieser entscheidende Faktor beim World Grand Prix. Da setzt sich nicht der durch, der das brutalste Scoring hat, sondern da setzt sich der durch, der erstens ein wunderbares Scoring hat, aber vor allem auch brutal stark auf die Doppel ist. Und da sehe ich Mensur sehr weit vorne. Also Minimum wie letztes Jahr Halbfinale sollten wir, denke ich mal, von ihm erwarten, auch wenn er ein notorischer Tiefstapler ist.
Das sowieso, aber er hat ja jetzt wirklich ja einen richtigen Confidence-Boost. Einmal durch den Heimsieg in Wien vor ein paar Wochen, genau. Dann jetzt nochmal ein Pro-Tour-Event gewonnen. Da lief es ja in diesem Jahr auch noch gar nicht so gut auf der Pro-Tour. Da war er lange in den Rankings bis, ich sag mal, zur Halbzeit der Pro-Tour-Saison auch noch sehr weit hinten. Jetzt hat er sich natürlich durch bessere Ergebnisse, allen voran das von heute, nach vorne spielen können. Sein Finalgegner heute, Ian White, den habe ich eben schon angerissen, spielt heute Averages von 103, 103, 115 im Halbfinale gegen Steve West. Im Finale 107. Das ist jetzt eine alte Leier letztendlich, dass er eine Pro-Tour-Maschine ist, der beste Spieler bei diesen Players Championship Events. Aber wieder auch die alte Frage, kann er diese Form, die eigentlich noch konstanter auf diesem hohen Niveau aktuell ist, als sie letztes Jahr war, also Averages weit über die 100 in der Abfolge, die sind für meine Begriffe auch für einen Ian White neu, kann er das nicht mal ansatzweise jetzt zu einem Event wie nach Dublin transportieren? Was glaubst du?
Ich würde es mir wirklich sehnlichst wünschen bei Ian White. Ich dachte ja wirklich zur Halbzeit der Saison, als er auf der European Tour gespielt hat, wie Phil Taylor zu seinen besten Zeiten, Finale, Turniersieg, Turniersieg, dann natürlich auch Michael van Gerwen bezwungen hat. Jetzt wieder auf der Pro Tour, ganz zu Beginn des Jahres bei den Players Championship Events, auch in einem Finale stand, jetzt wieder im Finale stand. Er hat's drauf, aber dann kommen immer wieder Sachen wie beim World Matchplay, da haut der Joe Cullen, der jetzt auch kein schlechter Spieler ist, mit 10-0 von der Bühne, erste Runde, und dann verliert er so ein Ding in der zweiten Runde gegen Stephen Bunting. Also ich denke manchmal wirklich immer zur Mitte der Saison, bis vor dem World Matchplay, dachte ich, jetzt hat er's, weil die European Tour ist auch wirklich keine kleine Bühne. Dachte ich mir wirklich, jetzt hat er's in den Griff bekommen, auch dieses Siegergehen dauerhaft raushängen zu lassen. Wenn du mich festnageln willst, dann sage ich, wieder ganz klar, Ian White wird diese Form, die er auf der European Tour oder Pro Tour hatte, auch von den Averages in der Konstanz, wie er sie jetzt auch an diesem Players Championship Wochenende gespielt hat, wieder nicht auf die große Bühne bringen, so leid es mir tut, aber da fehlt einfach was. Natürlich wird beim Modus Double In, Double Out der Average gewohntermaßen ein bisschen niedriger sein, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da wirklich mein Average über 100 spielt und dass er wirklich mal so konstant gute Performance über ein komplettes Turnier, über ein komplettes TV-Turnier spielen kann. Also der World Grand Prix wird meiner Meinung nach auch nicht das Breakout-Turnier von Ian White bei einem Major werden.
Teile ich grundsätzlich schon, sage aber auch, natürlich, da schlummert, auch wenn es blöd klingt, in einem so erfahrenen, arrivierten Spieler wie Ian White, da schlummert immer noch ein schlafender Riese, weil ich glaube, wenn der ein Turnier mal hat, wo es vielleicht, ja, auch einfach glücklich weit geht, Das ist ja auch so ein Ding. Also seine Gegner, also wenn ich an Stephen Bunting beim Matchplay denke, der war ja an dem Abend auch nicht unmenschlich gut. Das hat ja White verloren und nicht Bunting gewonnen, das Match. Und wenn es mal irgendwie so läuft, dass ihm der Sieg auf dem Silbertablett serviert wird, wenn es dann mal ein, zwei Runden weitergeht als normal, vielleicht mal wirklich ins Halbfinale, dann kann das noch was werden mit ihm und den Majors. Allerdings läuft ihm so ein bisschen ja auch die Zeit davon. Er ist ja keine 25 Jahre jung mehr und dementsprechend ja wird es da immer enger und ich hoffe, dass es irgendwann nochmal einen großen Zahltag gibt, majortechnisch für Ian White. Dann würde ich nochmal ganz gerne über den Sieger von Samstag sprechen, Daryl Gurney, weil der hat ja auch einen besonderen Fokus immer wieder auf den Grand Prix, hat vor 2 Jahren das Ding gewonnen, das war damals sehr überraschend. Letztes Jahr ist er dann ins Halbfinale gekommen, auch dort ein gutes Turnier gespielt, Gary Anderson, glaube ich, mit 3-0 weggefrühstückt im Viertelfinale. Auch er scheint eigentlich das ganze Jahr schon konstant gut drauf zu sein, hat er viele gute Ergebnisse, hat ein European Tour Event gewonnen, hat jetzt Players Championship Event gewonnen. Er scheint auch einer zu sein, für meine Begriffe, den man immer auf der Rechnung haben muss, weil er auch auf die Doppel, wie ich finde, relativ kühl ist, wenn man jetzt mal vom Matchplay-Halbfinale gegen Cross von der zweiten Hälfte des Spiels absieht.
Definitiv. Und Daryl Gurney, wir reden ja jetzt hier über die Nummer 3 der Welt. Also wir reden hier über einen absoluten Weltklasse-Spieler. Das ist einer, den, hast du vollkommen richtig gesagt, immer auf der Rechnung haben musst. Das ist aber auch einer, Daryl Gurney, der manchmal ein Match spielt, wo ich mich frage, spielt er jetzt wirklich Darts oder wartet der ja quasi an der Haltestelle auf den Bus? Also der hat wirklich riesige Turniere drin, wie bei den Players Championship Finals, als er da Michael van Gerven schlägt, sich das Turnier holt, den World Grand Prix, dann gewinnt er in diesem Jahr Hildesheim, dann gewinnt er jetzt auch gestern das Players Championship Turnier. Also der hat wirklich Turniere drin, Abende drin, wo er extrem gut ist, wo er wirklich jeden schlagen kann und der hat auch keine Angst vor einem Michael van Gerven oder vor einem Gary Anderson. Der stellt sich dahin wirklich eiskalt, wie du es gerade auch gesagt hast, auf die Doppel und frühstückt die Jungs weg. Dann hat er aber auch mal Turniere drin, wo er in der ersten Runde rausfliegt bei einem Players Championship Turnier, Mitte 80er Average oder auch mal an der Auftakthürde European Tour scheitert. Also Daryl Gurney ist für mich, auch wenn er die Nummer 3 der Welt ist, immer so eine kleine Wundertüte. Entweder geht es ganz weit nach vorne für ihn oder er fliegt früh raus. Das ist für mich immer die große Frage bei Daryl Gurney, aber natürlich auch er, einer, den man beim World Grand Prix nicht nur aufgrund seiner Weltranglistenposition und seines Turniersiegs von vor 2 Jahren absolut auf der Rechnung haben muss.
Ja, Stichwort Weltrangliste. Bei diesem Turnier ist es ja anders als beim Matchplay. Es sind nur die Top 8 gesetzt. Es werden auch die Spieler auf 9 bis 16 in den Topf der Ungesetzten rücken. Dementsprechend kann es da schon richtige Kracherpartien in der ersten Runde geben. Also Mensur Suljovic als 9. eben knapp aus den Gesetzten raus. Kann da theoretisch schon auf einen Daryl Gurney, auf Gary Anderson, auf Michael van Gerven treffen. Das ist sicherlich ja so eine Art Horrorlos für alle der Gesetzten. Oder wie siehst du das, wie stehst du zu diesem System, dass nur die Top 8 dann gesetzt sind, gerade bei so einem Turnier, was durch den Double-In-Double-Out-Modus ohnehin ja schon die ein oder andere Unwägbarkeit mit sich bringt?
Also ich bin grundsätzlich erstmal immer ein Freund, bei Major-Turnieren eine Setzliste von wirklich 16 Mann einzuführen, weil die Top 16 sind für mich immer so dieser Cut-Off-Punkt, die auch immer für die Major-Turniere qualifiziert sind. Und ich finde dann eigentlich auch immer, die Top 16 sollten auch bei jedem Turnier gesetzt sein. Und wenn ich das auch mal kurz anmerken darf. Ich finde auch, dass die PDC vielleicht in diesem System, nicht nur was den World Grand Prix jetzt angeht, da was tun sollte, also da nicht mehr nur die Top 8 auf die Setzliste packen sollte, sondern wirklich die Top 16 wirklich dort als gesetzte Spieler antreten lassen sollte, sondern dass man vielleicht auch mal ein bisschen diesen Modus wechselt, weil es ist ja dann immer so, spielt ja dann die machen wir das jetzt mal mit dem World Grand Prix, spielt ja dann die 8 gegen die 1, die 7 gegen die 2. Und das ist ja dann bei den großen Major-Turnieren ist das ja auch immer so. Das heißt, wenn du dauerhaft die Nummer 16 der Welt bist, dann weißt du immer, dass du in der Runde der letzten 16 auf Michael van Gerwen triffst. Das gibt es in kaum einer anderen Sportart. Im Tennis gibt es das auch nicht, dass die Nummer 16 der Welt immer gegen die Nummer 1 spielt, wenn denn beide in die Runde der letzten 16 kommen. Deswegen finde ich, sollte die PDC da auch mal ein bisschen was tun, um ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen in dieses System, weil das ist schon was, da kann man sich wirklich teilweise zu viel ausrechnen, weil man stelle sich mal vor, ein Adrian Lewis, die Nummer 16, nehmen wir jetzt einfach mal Adrian Lewis als Nummer 16 der Welt, Michael van Gerwen die Nummer 1 der Welt, und dann sind die beiden wirklich ein Jahr lang konstant auf ihrer Weltranglistenposition, wenn es zu den Major-Turnieren geht, dann spielen die, wenn sie sich beide wirklich immer wieder in die Runde der letzten 16 katapultieren, immer wieder gegeneinander. Das ist für einen Lewis nicht schön, das ist für einen Van Gerwen vielleicht auch nicht so schön, aber als neutralen Zuschauer ist das, finde ich, auch nicht unbedingt immer so toll, wenn man weiß, okay, im Achtelfinale spielt eigentlich immer der gegen den gegeneinander. Also da, finde ich, sollte die PDC mal ein bisschen was tun, und World Grand Prix, finde ich, sollte man das strecken auf 16 gesetzte Spieler.
Aber dann eben, um das nochmal klarzuziehen, also du sagst, grundsätzlich bist du jetzt ein Freund davon, 16 Spieler zu setzen, also auch vom Grand Prix, aber dann sollten von den 16 irgendwie nur die 8 fest schon im Bracket sein oder gar keiner dann, und sie bekommen dann einfach einen Proto-Qualifikanten, sind aber noch gegenüber ihrer genauen Position frei. Also kannst du das nochmal klar zurren?
Genau, also ich finde dann praktisch immer, man sollte die Top 16 in die Setzliste packen, aber ich finde dann immer, dass man in die Brackets nur die Top 4 dann tun sollte, dass man halt also weiß, im Halbfinale, wenn alles nach Plan läuft, stehen dann die Top 4. Das heißt, dass dann praktisch in der oberen Bracket-Hälfte die Nummer 1 und die, nehmen wir jetzt mal, Nummer 3 sind, und in der unteren Bracket-Hälfte die Nummer 2 und die Nummer 4 festgesetzt sind, und dass dann praktisch alles andere, was dann rund um die Setzliste läuft, dass es dann praktisch frei ist und dass man dann wegkommt von diesem Modus, den die PDC momentan hat. Die 16 spielt dann gegen die 1, die 15 gegen die 2. Das finde ich, sollte die PDC ändern, sondern sollte da wirklich diesen Modus ein bisschen freier machen, dass dann vielleicht auch mal in einem Achtelfinale die 16 der Setzliste gegen die Nummer 10 spielen kann und dann vielleicht auch mal die Nummer 1 gegen die Nummer 5 spielen kann. Also das, finde ich, sollte die PDC deutlich freier gestalten, als sie das jetzt tun, und nicht so steif machen.
Was das unterstützen könnte, wo ich da jetzt gerade, ich höre jetzt den Vorschlag ja zum ersten Mal, da denke ich daran, dass zum Beispiel wir seit ja gefühlt anderthalb Jahren vor jedem Major darüber sprechen, dass das Duell Gary Anderson gegen Michael van Gerwen im Finale nicht möglich ist, weil Anderson irgendwie seit Jahren die 4 ist und van Gerwen sowieso die 1. Das würde das ja unterstützen.
Genau, genau. Und ich finde, das nimmt dann auch immer ein bisschen die Würze aus so einem Turnier raus, wenn man dann schon vor der Weltmeisterschaft weiß, ein Gary Anderson gegen Michael van Gerwen kann es nicht geben, weil Anderson ist die 4 und van Gerwen ist die 1. Das nimmt schon immer wieder ein bisschen Würze raus, und dann weiß man dann halt auch immer wieder, wird dieses Jahr wieder nichts. Und ich finde, da könnte die PDC wirklich mal ein bisschen was tun, weil ich habe immer das Beispiel Tennis genommen. Im Tennis sind ja bei den Grand-Slam-Turnieren, bei den 4 Grand-Slams, sind ja die Top 4 in 2 Hälften unterteilt. Das heißt, 2 der Top 4 sind im oberen Bracket und die anderen sind im unteren Bracket. Und das wird dann halt immer wieder durchgemixt. Das heißt, dann kann auch mal die 1 und die 4 im oberen Bracket sein, beim nächsten Major-Turnier die 1 und die 3, beim nächsten Major dann wieder die 1 und die 2. Also ich finde, da sollte die PDC auch mal auf andere Sportarten schauen, damit auch mal wirklich Abwechslung möglich ist und damit auch mal endlich wieder die 1 gegen die 4, also momentan jetzt ein Gary Anderson, also Anderson gegen Van Gerwen, auch mal in einem WM-Finale oder in einem World Grand Prix-Finale möglich ist, auch wenn Anderson da 4 wäre oder Van Gerwen 1, also da kann die PDC sich mal einen Ruck geben und da mal ein bisschen durchmischen. Und wenn es nicht funktioniert, können sie ja wieder zurückgehen zum alten System.
Ja, ich denke, cooler Ansatz, der ja nichts per se verschlechtern würde. Sind wir mal gespannt, was die PDC da noch für uns bereithält. Ich bin ja schon immer auch ein Kritiker von deren Entry-System, sag ich mal, die für mich auch dann immer ja so ein bisschen was Amateurhaftes haben, dass eben gefühlt teilweise bis 2-3 Wochen von einem Event nicht wirklich klar ist, wer ist jetzt qualifiziert. Zum Beispiel World Series Finals, da haben wir den Salat nämlich auch, weil die PDC sich da wieder offen lässt, wie viele Tourcard-Holder-Plätze es gibt für den Qualifier, wie viele über diese World Series Order of Merit reingehen. Also sind alles so ein paar Kinderkrankheiten, genauso wie, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in dem Qualifier für Gibraltar. Da gab es ja eine Absage, woraufhin eigentlich Ricky Evans als Nummer 16 Seed nach Gibraltar hätte gehen müssen. Aber warum auch immer, man weiß es nicht. Es gibt ja auch keine offizielle Stellungnahme. War dann Nathan Aspinall der Nachrücker. Ricky Evans musste den Qualifier trotzdem spielen und ist dann sogar noch rausgeflogen und hat statt 2000 Pfund sicher für seine Portokasse gar nichts und keine Teilnahme in Gibraltar. Also das ist für mich wirklich ein Punkt, wo der Schuh schon seit Jahren drückt bei der PDC.
Auf jeden Fall. Und da fällt mir auch spontan das Interview ein von Andy Jenkins. Ich hoffe, ich habe jetzt seinen Vornamen richtig gesagt, weil es gibt ja immer ein paar mehr Jenkins auf der ehemaligen Darts-Tour. Der hatte ja mit einem Interview in Live-Darts gesagt, dass vor allem er sehr stark diesen Modus vor allem auch kritisiert, dass zwei Turniere auf der Development-Tour oder auch auf der Challenge-Tour, dass da immer zwei Turniere an einem Tag gespielt werden, dass da wirklich auch dem Ganzen auch die Lust geraubt wird. Und das möchte ich nochmal so kurz mit dem verbinden, was du gerade gesagt hast, Kevin. Ich finde es auch teilweise ein bisschen zu verwurstelt, was die PDC macht. Also man hat teilweise wirklich gar nicht den Eindruck oder man bekommt auch teilweise wenig Einblick, wer qualifiziert sich denn über welche Rangliste für ein bestimmtes Turnier. Raymond van Barneveld hatte ja mal beim Grand Slam gesagt, ich bin dabei, ich weiß aber gar nicht, wie ich mich für dieses Turnier überhaupt qualifiziert habe. Also wenn das schon ein fünfmaliger Weltmeister sagt, ich weiß nicht, wie ich mich für dieses Turnier überhaupt qualifizieren konnte, dann sollte das doch mal die PDC dazu ermutigen oder ermuntern, da auch mal ein bisschen was an ihrem Modus zu tun, weil es gibt wirklich mittlerweile so viele unterschiedliche Turnierserien, aber auch vor allem so viele Ranglisten. Wir haben die European Tour Order of Merit, wir haben die allgemeine PDC Order of Merit, wir haben die Pro Tour Order of Merit, wir haben die Challenge Tour Order of Merit, wir haben die Development Tour Order of Merit. Also wir haben so viele Ranglisten auch, über die man sich dann auch teilweise für Turniere qualifizieren kann, wo ein normaler Darts-Fan und auch der normale Zuschauer und Zuhörer des Podcasts hier teilweise denkt, wie weit soll es denn noch gehen? Wie verzwirbelt will es denn die PDC noch machen? Also da, du hast wirklich vollkommen richtig beschrieben, drückt der Schuh nicht nur ein bisschen, finde ich, sondern da drückt er schon ganz gewaltig. Also da ist der große Zeh, wenn wir es mal so beschreiben möchten, vorne am Schuh blutig. So eng ist das, finde ich.
Ja, schöne Metapher, definitiv. Da sind wir auf einer Linie. Um das Thema vielleicht nochmal abzuschließen, ich bin auch der Meinung, ein Hauptargument sollte auch immer sein, man muss ja auch zugänglich sein für Leute, die den Sport lieben, also grundsätzlich Sport, die dann irgendwie über Darts stolpern und sagen, das finde ich ja interessant, das verfolge ich jetzt mal auch über die WM hinaus weiter. So, und dann geht es ja noch relativ einfach los, Einladungsturnier Masters, dann kommt UK Open, DFB-Pokal des Darts und dann geht die Mühle ja los mit den ganzen Events. So, und dann wird es hinten raus, wenn wir in der zweiten Jahreshälfte sind, wo es aktuell drauf zugeht, auf die Major-reiche Zeit, da wird es ja dann wirklich ja relativ undurchsichtig. Man hat mit den Players Championship Finals ein Event, was irgendwie quasi genauso läuft wie das Matchplay, nur dann eben so ein Wochenend statt ein Woche-Event ist. Dann hat man den Grand Prix, der hat ein Alleinstellungsmerkmal. World Series Finals ist dann irgendwie noch so dazwischen, ist aber auch ganz normal im Leck-Format. Keiner weiß, wieso, weshalb irgendwie da ein Spieler dabei ist, den man sonst nicht sieht, weil die eigentlichen Turniere sind ja auch schon so weit zurückliegend. Aber das ist auch so ein Ding. Also man macht es ja dem nicht kundigen Zuschauer, Zuhörer, was auch immer, sowas von schwer, wie ich finde, völlig unnötigerweise.
Absolut, weil das ist ja auch der Sinn und Zweck, finde ich, auch von einer Sportart, dass man, ich finde, die PDC wirklich einen super tollen Laden, einen super tollen Verband, aber du hast das auch schon gerade richtig zusammengefasst. Der Sinn ist es ja immer wieder, noch mehr Leute zu dieser Sportart zu bewegen, hinzulocken. Und da ist es natürlich auch immer wichtig, eine hohe Transparenz zu haben, vor allem auch in den Qualifikationskriterien für bestimmte Turniere. Und die ist aus meiner Sicht nicht gegeben, weil es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, sich für ein Turnier zu qualifizieren. Und ich finde, da sollte es die PDC mal wirklich ein bisschen auflockern und vor allem auch mit ein paar Ranglisten, die sie haben, ja auch die mal ein Stückchen runterschrauben. Ich finde, man braucht nicht unbedingt eine eigene Pro-Tour-Rangliste und eine eigene European-Tour-Rangliste. Man könnte das auch wirklich zusammenfügen. Man könnte da meinetwegen auch noch die Challenge-Tour, auch wenn da natürlich nur ein paar Leute spielen, noch mit reinpacken oder die Challenge-Tour Order of Merit komplett weglassen. Also ich finde, da sollte die PDC wirklich noch ein bisschen was tun, um vor allem dann auch es viel einfacher und zugänglicher zu machen für andere Leute, die gerne an dieser Sportart teilhaben möchten, aber sagen, ich bleibe dann doch ein bisschen fern, weil ich überhaupt nicht durchblicke, wer hat sich denn jetzt wie für das folgende Turnier qualifiziert oder warum ist denn Max Hopp nicht bei dem Turnier mit dabei oder Gabriel Clemens. Das, das finde ich, sollte die PDC ein bisschen auflockern.
Ja, beste Überleitung der Podcast-Geschichte. Warum ist Max Hopp bei dem Turnier schlechthin in Deutschland nicht dabei? In Göttingen, European Darts Championship, 24. bis 27. Oktober geht's da rund, quasi die inoffizielle Darts-Europameisterschaft. Insofern, also, wir haben den World Grand Prix vom 6. bis 12. Oktober und am kommenden Wochenende davor ist das letzte Turnier der European Tour, das wiederum die Qualifikation für die Darts-Europameisterschaft ist. So, und jetzt haben wir das Problem. Max Hopp ist für dieses Turnier in Gibraltar nächste Woche nicht qualifiziert. Und da er nicht in den Top 32 aktuell ist, in diesem Ranking, was dann die Qualifikation mit sich bringt für das Event in Göttingen, die Darts-EM, deshalb ist Max Hopp definitiv in Göttingen nicht am Start. Dementsprechend zu 99% kein Deutscher dabei. Ich habe schon bei Twitter geschrieben, das ist ja der größte anzunehmende Unfall für die PDC in Deutschland. Wie ist deine Einschätzung, Christian?
Also es ist zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt passiert oder es wird so passieren. Also da wird sich aus meiner Sicht wirklich kein Deutscher mehr qualifizieren. Und wenn, dann wäre das wirklich ein Riesenwunder. Vor allem ist das ja auch interessant und vor allem auch ja, sehr mit, ich will jetzt nicht sagen Sorge zu betrachten, weil Darts in Deutschland boomt wie nie zuvor und wir haben mit Hopp, mit Gaga, mit Martin Schindler wirklich drei Ausnahmespieler, die noch über allen anderen stehen und die vor allem auch sehr gut auf der Tour integriert sind, hier und da wieder gute Ergebnisse einfahren, mit Max Hopp auch jemanden, der schon in einem Major-Halbfinale stand, der unter den Top 32 ist. Also wir haben momentan die besten Dartspieler, die Deutschland je hatte, seit es die European Darts Championship gibt. Und ausgerechnet jetzt wird keiner dabei sein. Das zeigt zum einen natürlich auch, wie unfassbar hoch die Dichte mittlerweile geworden ist, die Qualität von den anderen Spielern, von den anderen Nationen. Es zeigt aber auch, Stichwort Max Hopp, ich denke mal, du wirst auf ihn noch ein bisschen näher gleich eingehen, dass da der Fokus in diesem Jahr oder allgemein nicht immer hundertprozentig auf Darts liegt. Und ich möchte das jetzt schon mal vorwegnehmen, dass er nicht dabei ist als Nummer 23 im Moment der Welt oder 24 laut Rangliste. Das hat er sich meines Erachtens selber zuzuschreiben. Da ist er selber dran schuld, dass er nicht mit dabei ist.
Ja, und das liegt daran, also worauf du abzielst, auf die ersten beiden Events, da hat er die Meldefrist verpasst. Das heißt, er hat dort quasi sicheres Geld hergegeben, er wäre sogar gesetzt gewesen. Das heißt, er hätte also für sich selber schon mal 4.000 Pfund für die Kasse gehabt, zweimal 2.000. Als gesetzter Spieler muss man aber natürlich trotzdem ein Spiel gewinnen, um dieses Geld auch mit in die Order of Merit einfließen zu lassen. Auch das ist sehr kompliziert bei der PDC, aber man muss eben schon noch irgendwas tun. Also die Teilnahme an sich und ein Ausscheiden im ersten Spiel reicht dann nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man als gesetzter Spieler auf der European Tour einen absolut schlagbaren Gegner bekommt, ist ja sehr hoch. Das heißt, hätte er jeweils nur ein Spiel bei diesen Turnieren gewonnen, hätte er dann jeweils seinen Achtelfinaleinzug sicher gehabt und das bringt 3000 Pfund und die zählen auch komplett in die Rangliste, sind nicht nur für seine Brieftasche wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt mal von einem normalen Verlauf ausgehen, ohne großes Lospech und einen Glenn Durant irgendwie im ersten Spiel oder so, dann gewinnt er zweimal zumindest ein Match, hat 6000 Pfund mehr und wäre jetzt auch ohne Gibraltar, wo er sich ja jetzt nicht für qualifizieren konnte für nächste Woche, wäre sicher dabei. Also da ging es ja dann schon schlecht los. Und dann kann man sicherlich auch noch aufführen, das Halbfinale, ich glaube in München war es, gegen Simon Whitlock, da hatte er auch die Chance auf den Sieg, das wäre dann ein Finaleinzug geworden, das wären dann auch nochmal 3500 sichere Pfund mehr, auch das hätte ihm die Quali gebracht und dann das eine oder andere verpasste Ding im Qualifier, auch jetzt am Freitag war es sehr knapp, 4-6 gegen Kim Heibrechts, also ja, wenn man sich die Averages auch anschaut auf der Tour, die waren ja nie so schlecht. Er hatte ja auch manchmal sicherlich ein fehlendes Matchglück, aber grundsätzlich eben eine sehr bitter verlaufende Euro-Tour oder Pro-Tour bislang für Max Hopp. Das wäre so mein Fazit, ohne ihm da jetzt zu nahe zu treten. Klar, das kann mal passieren, das ist auf jeden Fall unprofessionell, aber er hat ja grundsätzlich erstmal gute Darts gespielt. Ja, die Tour stand so ein bisschen von Anfang an unter einem schlechten Sternen, möchte ich es mal behaupten.
Ja, also so zu Beginn des Jahres oder zu Beginn der neuen Spielzeit 2019, da hat man sich ja schon manchmal gefragt, wo ist denn eigentlich Max Hopp? Also er hat für die ersten beiden European Tour Events, das hast du gerade auch richtig gesagt, nicht gemeldet und da sieht man ja auch ran und daran sieht man ja auch, wie schwerwiegend solche Turniere Anfang des Jahres sein können. Denn er war gesetzt, hast du richtig gesagt. Er hat Preisgeld liegen lassen oder mögliches Preisgeld liegen lassen. Aber das Schlimme, und da zieht sich der Kreis für mich zusammen, ist dadurch, dass er diese ersten beiden European Tour Events verpasst hat, hat er jetzt natürlich auch hinten raus für mich den Schlamassel gehabt, dass er nicht mehr gesetzt war für ein European Tour Event und wieder zu den Qualifiern rennen musste. Denn hätte er diese ersten beiden Turniere mitgespielt, bin ich sehr sicher und auch der Überzeugung, dass Max Hopp weiterhin in der Setzliste für die European Tour Turniere, die jetzt noch kommen, stehen würde. Und erstens, weil er natürlich sicheres Preisgeld hat liegen lassen und weil er dann natürlich auch zweitens nicht angetreten ist. Und bei den Players Championship Turnieren zu Beginn des Jahres, da hat er ja auch nicht alle mitgespielt. Bei den Turnieren, wo er dann angetreten ist, da hat er dann wieder ordentliche Ergebnisse eingefahren. Er stand ja auch in einem Finale auf der Pro Tour in diesem Jahr. Also wenn er irgendwo antritt, dann hat er auch schon wirklich richtig gute Ergebnisse gehabt. Aber für mich der Hauptgrund, warum er wirklich nicht mit dabei ist, und das hast du ja auch richtig gesagt, Kevin, das sind diese zwei verpassten European Tour Turniere zu Beginn des Jahres. Das hat ihn die Setzlistenposition gekostet und wichtiges Preisgeld, das ihm jetzt fehlt und das er jetzt auch nicht mehr gut machen kann. Du hast gesagt, man sollte ihm da keinen Vorwurf machen. Ich möchte jetzt keinen Vorwurf machen, aber zumindest den Zeigefinger ein bisschen heben. Auch wenn ich sicherlich nicht in der Position dafür bin, einen Max Hopp zu kritisieren, aber ich habe manchmal den Eindruck über die Jahre bekommen, der Fokus liegt nicht immer zu 100% auf dem Dartspielen. Und ja, das hat ihm jetzt auch wirklich ein ganz wichtiges Turnier gekostet.
Ja, genau. Also es sollte ein bisschen beschwichtigend gemeint sein, weil es gibt natürlich auch sicherlich Gründe oder Beweggründe, Umstände, die manchmal dazu führen einfach zwangsläufig, dass man nicht so mit dem Fokus dabei ist. Aber was einen halt stutzig macht, seine Leistungen sind ja wirklich gut. Also die Darts fliegen ja in die Triple. Es ist ja nicht das ganze Jahr so verlaufen wie sein World Cup Match gegen Vandenberg, wo er nichts getroffen hat. Und dementsprechend, ja, da hängt ein Rattenschwanz dran hinter diesen verpassten Meldefristen. Und es braucht jetzt wirklich ein Wunder von Gibraltar, damit wir überhaupt einen Deutschen in Göttingen haben. Michael Rosenauer ohne Tourcard, der da über den Associate Qualifier reingerutscht ist, spielt eine gute Euro-Tour, hatte ja jetzt zuletzt ein Achtelfinale erreicht, aber der muss mindestens ins Halbfinale kommen in Gibraltar und da liegt die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich dann doch deutlich unter 1%. Als zweites Problem, und dann können wir auch einen Haken hinter die Euro-Tour machen, würde ich ganz gerne aber auch noch, also was heißt Problem, in Anführungsstrichen Problem, diesen veränderten Quali-Modus sehen, weil es ist für die deutschen Spitzenspieler einfach deutlich schwerer geworden, wie ich finde, zu Recht schwerer, weil sie hatten einen eklatanten Vorteil, dadurch, dass mehr als die Hälfte der Events in Deutschland stattfindet, der European Tour, konnten sie in den letzten Jahren immer diesen Host-Nation-Qualifier, den speziellen Qualifier für die Spieler aus dem Gastgeberland mitnehmen. Das geht jetzt nicht mehr, weil der ist nur noch frei für Spieler, die keine Tourcard haben. Und dementsprechend mussten Hopp, Clemens, Schindler, Bunse mussten dann den Qualifier für die Tourcard-Inhaber aus ja ganz Europa außer UK spielen. Und das ist eben eine andere Hausnummer. Wie stehst du denn jetzt, wo wir das Jahr auf der European Tour fast zu Ende gebracht haben? Wie stehst du denn jetzt diesem veränderten Quali-Modus gegenüber?
Boah, also ich bin da wirklich extrem zwiegespalten, was diese neue Regelung für die Tourcard-Inhaber betrifft. Zum einen für die Jungs, die natürlich die Tourcard haben, Max Hopp, Gaga, Shindy, Christian Bunse, für die wird es natürlich extrem schwierig. Die werden sich nicht gefreut haben, als sie von dieser Regeländerung gehört haben. Auf der einen Seite finde ich es gut, da kommen wir mal zum Positiven, weil die Jungs dann auch wirklich gegen die anderen aus ganz Europa spielen und sich dann natürlich auch die Besten messen, um sich für diese European Tour Events zu qualifizieren. Das macht es natürlich leichter für Leute, die dann keine Tourcard haben und dann zu einem Host Nation Qualifier rennen. Finde ich aber, das ist auch wieder ein bisschen, ja, das Kräfteverhältnis, und da komme ich jetzt zum Negativen, ein bisschen verschiebt, weil wenn sich dann ein Gian Artut oder ein Kevin Münch für mehr European Tour Events qualifizieren können, ohne Tourcard, als ein Christian Bunse oder Martin Schindler, der ja die ersten, wenn ich jetzt richtig bin, 5 oder 6 European Tour Events verpasst hat aufgrund dieses neuen Qualifikationsmodus, wenn die das dann mehr spielen können als die Tourcard-Inhaber, dann finde ich, sollte man dann schon auch wieder ein bisschen mehr Kritik äußern, weil ich meine, ich habe die Qualifying School noch nicht gespielt, aber das ist, ich kann es mir vorstellen, verdammt schwer, sich da eine Tourcard zu holen. Und wenn du dann auch ein Stück weit benachteiligt wirst aus Sicht der Tourcard-Inhaber, dass dann jemand häufiger auf der European Tour zu sehen ist als du, klar, es ist natürlich deine eigene Schuld, weil die Jungs haben natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, sich für diese Events zu qualifizieren. Aber es macht es für sie deutlich schwieriger, dann plötzlich gegen einen Kim Heibrechts oder einen Jelle Klaassen zu spielen und dann nicht mehr gegen, ja, Max Mustermann im Finale von Board von Bracket 1 des Host Nation Qualifiers. Also ich bin da extrem zwiegespalten. Ich finde es gut, aber ich finde es auch gegenüber den Tourcard-Inhabern, speziell den Deutschen, ein bisschen unfair, weil sie werden eigentlich ein bisschen bestraft dafür, dass sie gute Leistung gebracht haben und sich die Tourcard erspielt haben, was verdammt schwer ist.
In der Tat, guter Punkt. Bunse ist eigentlich ja das beste Beispiel. Der hat einen hohen vierstelligen Betrag, müssten so 8.000, 9.000 sein in der Order of Merit. Hat es eben als einer von wenigen Spielern geschafft, sich eine Tourkarte zu sichern, sogar über einen Tagessieg, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ein Michael Rosenauer, der sich jetzt für ein paar Turniere qualifiziert und jetzt auch gar nicht mal einen überragenden Average da jeweils hinlegt, ja, der hat jetzt einfach fast genauso viel Kohle erspielt in diesem PDC-Jahr durch sehr wenige Events, weil er logischerweise bei den Players Championship Events nicht startberechtigt ist. Ich wage mal zu behaupten, die Perversion dieses Systems zeigt sich darin, dass ich davon überzeugt bin. Mal angenommen, ein Robert Marjanovic, der seine Tourcard-Ambitionen, so scheint es, für das nächste Jahr aufgegeben hat, der ja jetzt auch keine Pro-Tour-Events mehr gespielt hat, Hätte er in diesem Jahr schon keine Tourcard gehabt, hätte er gute Chancen gehabt, sich für die EM zu qualifizieren, weil er eben dann einer der mit Abstand besten Spieler unter den Deutschen ist, die keine Tourcard hätten. Und das kann ja eigentlich nicht sein, dass du deine Chancen dramatisch steigerst, dich für die EM zu qualifizieren. Insofern, als dass du durch diese Ochsenmühle Tourcard Qualifying School ja mit einem Misserfolg rausgegangen bist. Also das zeigt das Ganze ja. Und deswegen wäre mein Vorschlag, die PDC will sich, was das nächste Jahr betrifft, ja erst jetzt so im Herbst, Winter festlegen, was auch wieder granatenspät ist, aber ist ein anderes Thema. Mein Vorschlag wäre in einem ersten Schritt, bevor man wieder alles über den Haufen wirft, und so wie früher war es ja auch nicht gut. Ich fände es aber zumindest besser, wenn die europäischen Spieler statt 6 Plätze je Event 8 bekommen würden und es nur 2 Host Nation Qualifier gibt. Weil man, wenn man sich anschaut, das Event in Gibraltar, da wird es dann wieder 4 Gibraltar, ja, Gibraltarer, wie heißen die überhaupt, Gibraltarer geben. Dyson Parody sicherlich, der kann immer mal wieder so ein Upset setzen, aber ansonsten ist das mehr oder weniger Kanonenfutter und das war es auch bei vielen Events in Deutschland leider Gottes, weil ja dann lustigerweise auch so Spieler wie Nico Kurz selten durchgekommen sind. Also insofern, das wäre mein Vorschlag, um das ein bisschen mehr in ein Gleichgewicht zu bringen, was die Qualität vor allen Dingen betrifft für die Bühne.
Definitiv, weil du hast es ja auch gerade schon vollkommen richtig angesprochen und da möchte ich nochmal kurz ansetzen. Es verfälscht ja dann auch ein Stück weit das Niveau und macht es für diese Leute, die sich über diese, macht es für Tourcard-Inhaber, die sich über diesen Weg qualifiziert haben, sogar noch mal ein Stück einfacher, sich dann für die zweite Runde zu qualifizieren, weil ein Gian Artut, der ist, auch wenn er sich qualifizieren konnte ein paar Mal, dann gnadenlos Bahn gegangen in der ersten Runde und bei allem Respekt, aber wenn dann Nathan Aspinall in der ersten Runde wartet, der ja zu Beginn der European Tour Saison noch keine Setzlistenposition hatte, dann in der ersten Runde dasteht und dann gegen einen Gian Artut spielt oder einen Kevin Münch, bei allem Respekt, aber ich würde dann nicht viel auch auf die Deutschen oder auf einen Host Nation Qualifier setzen. Und das ist dann schon nochmal eine ganz andere Nummer, wenn dann wirklich auch mal dass der Modus wieder verändert wird und dann heißt es plötzlich erste Runde Nathan Aspinall gegen Max Hopp. Das ist dann auch vom Namen her und von der Qualität, die wir dann sehen auf der Bühne, nochmal ein ganz anderes Erstrundenmatch, als wenn dann Nathan Aspinall oder ein Steve Beaton locker flockig 6-0, 6-1, 6-2 dann gegen ja, Gian Artut, Kevin Münch, ich kann jetzt noch viele weitere Namen aufzählen, da durchgeht. Also auch hier ist, das hast du auch gerade vollkommen richtig gesagt, wieder Luft nach oben, was die PDC besser machen kann.
Ja, ich würde sagen, wir behalten das mal im Auge, sind da sehr gespannt, welche Ideen, falls es wieder Änderungen gibt, welche Ideen sich die PDC einfallen lässt für die European Tour 2020. Ich würde dann jetzt nochmal zum Abschluss ganz gerne auf den bisherigen Stand, was die WM-Quali betrifft, zu sprechen kommen. Da gibt es ja auch immer wieder diese 32 internationalen Qualifikanten. Ist immer ein bunter Mix von Spielern, die man sonst im Jahresverlauf eher selten, wenn überhaupt, eher beim World Cup of Darts sieht. Was sind denn bis dato für dich so die Überraschungskandidaten und welche Spieler können vielleicht auch bei der WM eine Überraschung landen?
Die Überraschungskandidaten, also mir fällt der Name jetzt nicht komplett ein, aber vorgestern müsste sich einer über den East Qualifier qualifiziert haben. Das war ein Herr, der hieß, glaube ich, Panetema oder so.
Ja, ich glaube, Benjamin Pratnemer aus Slowenien, meine ich. Genau.
Genau, das ist natürlich ein Name. Für ihn ist das natürlich eine Riesensensation. Das ist dann auch so einer, für den ist allein schon die Teilnahme ein Riesenerfolg. Und dann sind natürlich so Altbekannte schon sicher qualifiziert. Lawrence Ilagan, Noel Maligdem, Paul Lim. Das sind natürlich dann auch wieder Namen, wo ich finde, gerade Lawrence Ilagan, weil ich ein Fan davon geworden bin bei der letzten WM, wie er spielt, mit der Energie, mit der er spielt, aber vor allem auch der Wurfstil, sehr sauber, sehr fein, sehr gerade, hat eine Neuner gespielt auf der Asian Tour, Seigo Asada, Also wenn ich da die beiden herausnehmen müsste oder welche herausnehmen müsste, dann sind für mich wirklich Lawrence Ilagan oder Ilagan, je nachdem, wie man es ausspricht, und Sego Asada, die zwei, die wirklich Ärger machen könnten, weil man hat es ja auch letztes Jahr gesehen oder bei der letzten WM, Sego Asada gegen James Wade. Der musste da schon ein bisschen schwitzen und ein bisschen arbeiten. Also die Jungs, die beiden genannten, die könnten ein bisschen was anrichten bei der nächsten Weltmeisterschaft.
Ja, und das haben sie auch schon letztes Jahr gezeigt in Ansätzen in ihren Matches, sind da jetzt nicht gerade hochkant auch rausgeflogen, gerade Asada gegen James Wade, das hatte ja noch eine Kontroverse zu bieten, da musste Wade am Ende richtig kämpfen, ist da glücklich weitergekommen. Wir haben jetzt in den nächsten Wochen allerhand Qualifier noch, dann ist es ja auch letztendlich so, dass ja auch Tourcard-Inhaber dann doch auch diese Events spielen können, also haben da eine zusätzliche Option, sich für die WM zu qualifizieren, und Stand jetzt müsste auch Martin Schindler die Option Super League, so ist es ja in Deutschland, die Super League mitnehmen, um sich zu qualifizieren. Er hatte jetzt zwar ein ordentliches Wochenende, mit einem Achtelfinale heute in Barnsley, aber er ist Stand jetzt ein paar tausend Pfund hinter dem letzten Qualifikationsplatz über die Pro Tour Order of Merit. Also Martin Schindler sollte da Acht geben, weil so eine WM-Quali, sicheres Geld, sicher viel, viel Geld, das darf er sich eigentlich nicht entgehen lassen.
Nein, überhaupt nicht. Und für ihn auch sehr, sehr wichtig, um vor allem auch in diesem Bereich zu bleiben, der sehr wichtig ist. Wichtig ist, finde ich, Top 64, wenn du da drin bist, ist es immer wichtig für mich, da drin zu bleiben, gerade auch als Spieler, der dann vielleicht nicht unbedingt das Potenzial hat, irgendwann mal Top 32 spielen zu können. Aber Shindy ist momentan zu Recht, finde ich, jetzt auch von Gaga verdrängt worden. Er spielt nicht unbedingt das beste Jahr 2019, also er hat auch schon deutlich bessere Jährchen hinter sich gehabt, wo er auch noch ein bisschen jünger war, wo man auch vielleicht noch nicht so viel von ihm erwartet hat. Auf der European Tour hat er schon bessere Ergebnisse eingefahren und das war ja für ihn auch die erste Jahreshälfte. Also ja, das war eigentlich für Martin Schindler sehr enttäuschend. Wir hatten das ja von auch schon angerissen. Ich glaube, die ersten 5 oder 6 European Tour Events komplett verpasst, nicht mal einen Tausender mitnehmen können, der ja auch wichtig ist für die Rangliste, weil die läuft ja nochmal anders als die Order of Merit, die ja dann immer über 2 Jahre geht. Und gerade dann auch mit diesem neuen Qualifikationsmodus, der dann eben drin war, wo Shindy sich noch das Jahr zuvor über den Host Nation Qualifier qualifizieren konnte. Also da ging auch wieder viel Preisgeld flöten und er sollte schleunigst zusehen, dass er sich fest für die WM qualifizieren kann, denn ich möchte es ihm auch nicht unbedingt antun, dass er dann noch zu diesem PDPA Qualifier rennt, wo dann auch noch mal ein paar Granaten warten, die nicht für die WM bis dato qualifiziert sind, denn da ist die Qualität mittlerweile auch so brutal hoch. Da musste ja auch mal Max Hopp hin und das hat er nicht geschafft vor 2 Jahren, als er dieses schreckliche Jahr 2017 hatte. Also Shindy sollte Gas geben und an diese Leistung, die er jetzt am Wochenende hatte, auch mit einem Achtelfinale weiter dran festhalten und so spielen. Denn ansonsten wird es sehr eng, denn den PDPA Qualifier ganz zum Schluss als letzte Rettung, den sollte er schleunigst vermeiden.
Zumal das ja eine absolute Lotterie ist und Stand jetzt müsste diesen PDPA Qualifier sogar ein Steve Lennon spielen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der ist aktuell raus aus den Top 32 auf der Pro Tour Order of Merit. Den letzten Quali-Platz oder die letzten 4 Quali-Plätze haben inne Roby, John Rodriguez, Christo Reyes, Matthew Edgar und Mickey Mansell und dann folgt ein Len. Schindler ist dann nochmal 2 Plätze dahinter. Robert Thornton haben wir da, Madas Rasma, wobei der sich über Nordic und Baltic wahrscheinlich qualifizieren wird. Aber das ist ein hartes Ding, das ist eine Lotterie und wenn man mal die Liste weitergeht, dann sieht man, welch starke Spieler auch diese regionalen Qualifier spielen sollten. Zum Beispiel aus den Niederlanden Spieler wie Jan Dekker oder auch ein Dirk van Dijvenbode. Klar, das ist jetzt nicht die oberste Riege, aber der spielt seit Wochen und Monaten, wenn man sich die Matches mal genauer anschaut, Wahnsinns-Averages, hat da aber leider noch nicht diesen großen Run gehabt, auch sicherlich fehlendes Matchglück. dann hat man einen Benito van de Pas, der jetzt erstmal so langsam wieder reinkommt, der auch einen regionalen Qualifier spielen sollte, wenn er es nicht auf den PDPA-Qualifier ansetzen will. Toni Alcinas, der eigentlich ja quasi sein gesamtes Preisgeld in seiner Karriere nur im Ellipelli holt, beweist das einmal mehr, indem er wieder ein granatenschlechtes Proto-Jahr spielt und sich die WM-Quali darüber quasi schon abschenken kann. Also da sieht man auch mal wieder, was da für Namen aktuell ja wirklich Probleme haben, sich für eine 96-Teilnehmer-starke WM zu qualifizieren.
Ja, also da könnte man auch wirklich Lotto spielen. Ich glaube, da hätte man sogar mehr Erfolg, die richtigen Zahlen zu tippen, als dann den richtigen Namen oder die beiden richtigen Namen herauszufischen, die sich dann auf diesem PDPA-Qualifier kurz vor der WM noch qualifizieren könnten, weil vor allem auch der Modus ja sehr gering ist. Also über die Distanz dann, du brauchst 6 Legs, gerade dann auch immer wieder. Das ist dann auch vor allem für eine erste Runde sehr schwierig, wenn du dann da bist und weißt, ich darf mir keinen Fehler mehr erlauben. Und dann weißt du natürlich auch, dann liegst du vielleicht 3-0 hinten, Erstrundenmatch beim PDPA Qualifier, dann geht dir schon wieder die Düse. Dann hast du Gedanken im Kopf, die du eigentlich nicht im Kopf haben solltest. Dann wird der Arm wieder schwerer, weil du weißt, okay, es geht eine Menge Preisgeld flöten. Also das ist auf jeden Fall, du hast es vollkommen richtige Wort genommen, eine Wahnsinnslotterie. Und jeder, der noch nicht für die WM qualifiziert ist, auch so große Namen, die sollten schleunigst zusehen, dass sie das über andere Wege hinbekommen und nicht in diesem letzten Notausgang.
Das sagt Christian Rüdiger. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung heute. Es war jetzt eine vollgepackte Folge, aber ich denke auch mal wichtig, da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil es sind ja jetzt auch nicht mehr viele Qualifikationsevents. Letztendlich sind es jetzt mehr Majors als normale Turniere im Rest des Jahres. Es geht jetzt so richtig in die Vollen, kann man sagen.
Definitiv. Und da ist es natürlich auch nochmal so, wenn du jetzt diese Turniere hast, World Grand Prix, wir haben dann den Grand Slam, der ja mittlerweile auch von der PDC zu einem Order of Merit Turnier gemacht wurde. Also wir haben jetzt nochmal ein paar TV-Turniere, wo man dann auch nochmal richtig viel Preisgeld einspielen kann. Also diese Jahreszeit, nicht nur, weil es auf die WM zugeht, ist ein sehr interessantes, aber vor allem auch eine Hälfte, wo die Spieler sehr viel gewinnen können, aber auf der anderen Seite auch sehr viel verlieren können.
Sehr viel gewinnen kann man, indem man Checkout treu bleibt und diesen Podcast abonniert. Insofern, als dass man auch über die hinterletzten Qualifikationssysteme der PDC informiert wird. Vielen, vielen Dank, Christian, fürs Gespräch. Wir werden uns definitiv noch das eine oder andere Mal hören.
Davon gehe ich mal stark davon aus und es hat Spaß gemacht, wieder dabei zu sein. Ich danke dir.
Ich danke dir. Alle 2 Wochen, das war bislang der Plan, den habe ich jetzt eigentlich über den Haufen geworfen. Und zwar liegt das daran, dass jetzt nur noch wichtige, große Events folgen. Wir hören uns nach Gibraltar wieder, dann kann man das sicherlich so ein bisschen koppeln mit einer World Grand Prix Vorschau. Ich hoffe, die Auslosung kommt bald. Auch da ist die PDC ja immer recht kurzfristig in den Ansetzungen. Checkout der Darts Podcast, Folge 33 mit Christian Rüdiger, mein Gast. Ich bin Kevin Schulte und ich bedanke mich bei allen, die eingeschaltet haben. Ich danke euch. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.